Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Die 207 wird wieder eine besondere Sendung. Sie wird monothematisch sein. Und tripersonell, oder wie sagt man dazu? Es werden drei Leute
dran teilnehmen. Jo, ja.
Am Rosenmontag bei dir, du kannst es wohl nicht lassen, ne? Steckst zu viel Zöllner Blut drin. Also auf jeden Fall, ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und werde das Gleiche zu hören bekommen von beiden, die noch da sind.
Ja, dann sage ich auch herzlich willkommen, alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer. Hier ist der Heinz Schmitz. Und dann gibt es noch einen dritten hier im Studio, den man an sich sonst selten hört.
Tja, ich überlege mir, ob ich heute begrüßen soll. Die letzten Mal habe ich so wunderbare Begrüßungen von mir gegeben.
Ja, aber das ist doch
mit
jetzt
unglaublich viel Vorbereitung. Jetzt bin ich dran und nicht du.
Ja, oh.
Jetzt begrüße ich. So. Und jetzt möchte ich dann auch in aller Form und ganz herzlich alle diejenigen, die noch nicht betrunken irgendwo in der Ecke liegen, die vielleicht am Zug stehen und uns unterwegs mit dem Radio hören. Vielleicht schallen wir ja auch von irgendeinem Wagen herunter, dienstags dann wahrscheinlich. Die möchte ich ganz, ganz herzlich begrüßen. Es ist heute ein besonderer Tag, wie der Wolfgang Back schon angemerkt hat. Und der Heinz Schmitz ist von Anfang an dabei und mischt sich von Anfang an ein. Heute geht es nämlich um ganz alte Sachen. Also nicht um uns, sondern um Computer.
Sag mal,
und
wieso,
die Geschichte der Computer.
Wieso fuchst du in mein Thema rein? Ich habe zu begrüßen.
Ja, du hast doch schon begrüßt.
Es ist die 207.
Ja, du hast doch schon.
Ist ungerade.
Ich sag mal, so betrunken bist du wirklich nicht. Du hast doch angefangen und hast die Leute begrüßt. Und dann hat der Heinz Schmitz und dann habe ich. Und jetzt willst du nochmal begrüßen.
Nö, dann machen wir das nächste Mal. Lass ich dich begrüßen, die 202. Ne, 200, ach Quatsch. 200 irgendwas, die gerade. Und dann nehme ich dir das ab. Jetzt. Und so machen wir das dann immer.
Wir machen das jetzt immer so, ja. Natürlich.
Also jetzt du lass begrüßt uns aber mal anfangen. Zwar also haben wir uns das Thema Geschichte herausgegriffen, und zwar alte Computergeschichte, und da ein bisschen drin rumkramen, denn wir gehören schon so ein bisschen dazu, ne? Denn wir sind ja auch schon im Museum, Wolfgang.
Mhm.
Wir sind in Paderborn als Pioniere, als unter den 150 Pionieren der Datentechnik. Mhm. Und zwar auf dem großen Gebiet der Medien. Haben wir uns verdient, oder? Haben wir uns nicht verdient, oder?
Verdient? Ja, ich denke schon.
Ja.
Ich meine, wenn ich mir überlege, wie wir damals angefangen haben, das war ja doch mutig und abenteuerlich und mit Gekreiche und Gebrüll und keiner wollte und keiner wusste etwas. Irgendwelche Programme über den Tonkanal geschickt und in der Hoffnung, irgendjemand nimmt es auf.
Vor allen Dingen nie jemanden gefragt, ob wir das überhaupt dürfen. Denn da hätten wir eine Antwort bekommen, das dürfte nicht.
Naja, gut. Ja. Manchmal, manch einer hat ja auch eine Stimme wie ein Reibeisen. Das ist nicht so der große Unterschied zum Computerprogramm.
Ja,
der Heinz sitzt hier, sinniert und denkt, was erzähle ich von Quatsch.
Und erzählt uns, er hätte so ein kleines Hobby, das wären die alten Computer.
Ja, ich habe mich mal ein bisschen mit der Geschichte der Computerei beschäftigt. Wann hast du deinen letzten Rechner gekauft? Oder ein iPhone gekauft?
iPhone habe ich im letzten Jahr.
Also glaubst du, das wäre alles neu, alles ganz neue Erfindungen, alles ganz neue Ideen dahinter?
Nee. Also beim iPhone ist schon eine Menge Neues dabei.
Ich habe mal ein bisschen überlegt oder ein bisschen mal recherchiert. Also für mich fängt die Geschichte der Computerei vor 180 Jahren ungefähr an.
Noch früher.
Na, ich habe also mal gesagt, okay, irgendwo muss man einsteigen.
Die hatten damals noch geschnitzte Holzgehäuse, oder?
Die hatten noch gar keine Gehäuse.
Ah ja. Also bei mir fängt das bei dem Raimundus Lulus an. Der hat mich ja auch lange begleitet. Das war ein spanischer
Philosoph.
Und der hat zum Beispiel mit einer Maschine hat er versucht, einen Gottesbeweis herzuführen. Und das hat ihn allerdings nachher sein Leben gekostet, denn der wurde nachher in Afrika gesteinigt. Für seinen Gottesbeweis. Aber er hat sowas, man sagt doch, er wäre so ein bisschen was so der digitale Vorreiter gewesen. Aber das ist schon lange her.
Also 1994. Ich fange mal analog an.
Ja.
Der erste Taschenrechner. 1622 kam der Rechenschieber auf den Markt. 1614 hat ja Napier die Logarithmen entdeckt. Und aufgrund dessen konnte man einen Rechenschieber bauen.
Ja.
Denn seit der Mensch hier dran ist, ist er ja einfach zu faul zu rechnen und versucht, irgendwelche Hilfsmittel sich zu schaffen.
So wirklich jeder weiß noch, was ein Rechenschieber ist.
Nee, das weiß, also die weiß gibt es heute nicht mehr. Das sind diese Stäbe, die man gegeneinander verschieben kann mit einer Logarithmentiefe drauf. Und
man hat also geometrische Additionen.
Additionen, und da es eben Logarithmen sind, ist Multiplikation.
War das die Multiplikation. Addieren konnte man und subtrahieren konnte man. Konnte
man vorher schon im Abacus.
Nicht mit dem Rechenschieber. Der war dafür nicht vorgesehen. Es gab zwar einen Trick, mit dem man das machen konnte.
So, ja, auch recht kompliziert.
Später, da hat man es besser im Kopf gemacht. Aber später hat man dann auch noch andere Funktionen da drauf gehabt. Und man hat also die ganzen trigonometrischen Funktionen mit da drauf gebracht und so weiter.
Also ich habe während des Studiums noch mit dem Rechenschieber gearbeitet.
Ja, ich auch.
Das war jetzt ja ein wirklich analoges. Ne? Und dann kam dann eben 1642 schon Blaire Pascal und hat die erste Addiermaschine gebaut.
Ja.
Die dann keine Algorithmen hatte, sondern die einfach dann mechanisch mit ganz vielen Rädchen und sowas dann einfach.
Und den Übertrag automatisch gemacht.
Ja, das war dann richtig, ja. Und automatisiert wurde das dann schon 1693 von dem deutschen Mathematiker wieder in Leibniz. Man muss sich das mal überlegen.
War übrigens eine sehr schöne Maschine. Der Nachbau steht im Museum in Paderborn. Mhm. Sehr schöne Maschine.
Aber du musst mal überlegen, wir reden jetzt über Rechenmaschinen schon.
Ja.
Die Dampfmaschine. Die wurde erst 1712 erfunden.
1712, so früh?
Ja, also die ersten Vorläufer der Dampfmaschine gab es da.
Und die konnte rechnen?
Nein, aber jetzt einfach, um das mal in Relation zu setzen.
Ah, ja. Der James Watt war doch im 19. Jahrhundert.
Das kommt später.
Ach so, ja.
Oder hier, der Strom. 1800 wurde die Batterie entdeckt. Volta entdeckt die Möglichkeit, Spannung zu erzeugen aus verschiedenen Metallen und Flüssigkeiten.
Da denke ich an den und versuchen mit dem Froschschenkel.
Ja, seid ihr besten die Menschen Froschschenkel, oder?
Ja.
Das weiß ich nicht. Ich war damals nicht dabei.
Ich stellte mir das recht brutal vor, was ihr da gemacht habt.
Aber kurz danach kam es ja dann zu den Webstühlen, die schon programmgesteuert waren.
Dann kam an sich schon das erste digitale I.O.-Gerät.
Ja.
Die Lochkarte. 1801 gab es die Jacquard-Webstühle. Entschuldigung. Die wurden per Lochkarte gesteuert. Das heißt, die Muster wurden in Lochkarten hinterlegt, die wurden ablaufen lassen. Also war es eine digitale IO-Maschine. Mhm. Gut, das war jetzt noch kein Computer.
Ich komme schon wieder mit dem Tipp. In Paderborn steht so eine Jacquard-Maschine, läuft noch, macht einen fürchterlichen Krach und ist interessant anzuschauen.
Und diese Lochkarten, die gab es ja dann noch ganz, ganz lange. Die alten IBM-Maschinen hatten noch die Lochkarte als I.O. Und ich weiß noch, wir konnten die früher lesen, die Lochkarten. Die wurden ja mal zerfleddert, weil sie mechanisch waren und der so Laser spielte schon mal verrückt.
Ja, waren die Hollerith. Anfänge kamen von Hollerith. Mhm. Ich habe da mal eine Sendung drüber gemacht und das, was ich toll fand, war, der Hollerith wurde gefragt, wieso er denn diese Lochkarte da erfunden hätte. Und da hat er immer so komisch geantwortet, hat er gesagt, Railway. Und zwar ist ihm aufgefallen, als er von Ost nach West gefahren ist mit der Eisenbahn, dass die Schaffner ihren eigenen Code benutzt haben. Es gab damals wohl schon so Typen, die mit einem falschen Ticket gefahren sind. Und die haben also einen Bartträger, sagen wir mal, in der Mitte geknipst und einen Brillenträger rechts geknipst und einen farbigen, den haben sie links oben geknipst und so, dass man also die Fahrkarten nicht so ohne weiteres austauschen konnte.
Mhm.
Und da kam er auf die Idee mit den Löchern.
Aber
also, also wenn die das jetzt ansetzt, dann kannst du noch mehr Merkmale damit kennzeichnen.
Aber das die JK war eben früher
die
Lochkarten. Ich meine, der geht dann ja weiter. Ne? Das ist erstmal 20 Jahre nichts passiert. Aber 1822 kam Charles Babbage schon mit den Ideen, den Grundideen des Computers. Ihm schwebte eine Maschine vor, die einfach addieren, multiplizieren, alles kann und das automatisiert.
Er hat sein ganzes Leben daran gearbeitet.
Und hat dann versucht, das zu bauen. Es gibt teilweise noch Skizzen davon, die hat man versucht nachzubauen, hat das Ding aber nie richtig funktionsfähig hingekriegt. Angeblich hat er ja mal eine Maschine halbwegs zum Laufen gebracht, da gibt es auch nur gerüchteweise, hat nie einer gesehen, hat er nie einem gezeigt, er hat das bloß rumerzählt. Aber ein Haufen Ideen, die da drin waren,
Difference Machine.
Die findest du auch in deinem iPhone wieder.
Ja, und vor allen Dingen die Lady Lovelace, die erste Programmiererin der Welt, kam ja aus dem Hause Babbage. War das seine Frau oder seine Tochter?
Das war seine Frau.
Das war seine Frau, die Lady Lovelace. Und die gilt nun als die erste Dame, die eine Programmiersprache erfunden hat und benutzt hat.
Und jetzt nochmal eine Relation dazu. Das Grundgesetz der Elektrotechnik, das Ohmsche Gesetz.
Mhm.
Kam erst 1827, kam also nach der Theorie des Computers.
Mhm. Ja, man musste erstmal die Batterie erfinden.
Ja.
Gut. Ach ja, zu dem Georg Simon Ohm, da fallen mir auch wieder Geschichten ein. Es ist gut, wenn man in seinem Leben viele Storys geschrieben hat. Denn der war ja hier in Köln. Und zwar gibt es hier in Köln eine Marzellenstraße. Und da hängt dann noch eine Tafel als Erinnerung zu Georg Simon Ohm. Und er ist in Berlin, wollte er das erklären. Und da hat man ihn abgelehnt. Man wollte das gar nicht wissen, was der da erfunden hatte. Und er verarmte, und sein Bruder war Professor, und da wohnte er im Hinterhof und hat immer von seinem Ohmschen Gesetz erzählt. Und das wollte keiner wissen.
Erzählen wir doch mal was davon. Ja. Wie lautet das denn?
Uri.
Gut,
sehr gut. Gleich Uri.
Und dann, plötzlich ging es dann los, als man über ihn berichtet hatte, hatte aber in einer französischen Fachzeitschrift ein Bild von Ampère abgebildet gehabt. Und dann ist er tatsächlich nachher noch in München Professor geworden. Also er musste lange, hat er gedacht, mit seinem Ohmschen Gesetz, weil das keiner wissen wollte. Dann kam die Aufklärungszeit danach und dann wollte man mehr wissen von diesen Naturwissenschaften.
Aber muss ich das mal überlegen,
ja, das muss
wie
überlegen.
Trivial das eigentlich aus heutiger Sicht ist, und damit ist man damals Professor geworden. Da müssten wir heute 100 Professortitel haben.
Wir?
Ja.
Ja, wie viele Sendungen haben wir? 200. 200.
Ja, nicht für jede Sendung.
207. Na gut.
Also,
das sind schon
Meilensteine.
Es ist wahnsinnig, ja.
Und so langsam kommen wir denn jetzt auch an die Datenübertragung.
Die Datenübertragung.
Der Herr Morse, der war es. Der Samuel Finley Morse, ein amerikanischer Künstler, der hat 1844 das Morse-Alphabet erfunden. Und damit war es denn möglich, auch über lange Strecken, also über Drähte einfach, mit einfachen Signalen, Nachrichten zu übertragen.
Ich dachte, das waren die Bayern mit den Alphörnern.
Das wäre Audioübertragung gewesen.
Warum Morse das wohl erfunden hat, also das ist sicherlich eine Legende, oder auf jeden Fall habe ich das behalten. Und zwar, weil er von dem Tod seiner Frau, er war auf dem Weg vom Osten von der USA zum Westen der USA, und er hat von dem Tod von seiner Frau erst nach 5 Tagen erfahren. Mhm. Und da hat er sich gesagt, das ist doch wohl ein bisschen lang, das muss doch schneller gehen. Und dann kam er auf die Idee, nach einigen Versuchen, das mit dem Strichcode zu machen.
Und die großen Gewinner dabei waren die Börsen. Die haben das dann genutzt, um die schnelle Übertragung zwischen Ost- und Westküste dann ihre Finanztransaktionen.
Ja, und nachher natürlich auch, dass dieses Morse-Alphabet, das war ja bei den Funkern lange Zeit gang und gäbe.
Ja, es gab ja ganz verschiedene Versionen davon. Ja. Das wurde ja immer wieder geändert. Und das, was wir heute als Morse-Alphabet haben, hat ja nichts mit dem ursprünglichen zu tun. Aber man verwendet es ja heute auch noch. Und es ist ja heute auch noch so, dass man rein mit Morsen, weil man diesen Träger, wenn man nur den Träger tastet, quasi unendlich schmal machen kann. Mhm. Da kann man mit viel, viel weniger Energie viel größere Reichweiten erzielen, als das, was wir machen, indem wir hier ins Mikrofon blabbern.
Gut, außerdem hat man ja nur 2 Zustände, also Ton oder keinen Ton, und braucht dann auch keine differenzierten Signale aufzuzeichnen.
Du brauchst nicht mal einen Ton, du brauchst nur einen Träger
zu tasten. Das war im Grunde schon eine digitale Übertragung.
Es war eine digitale Übertragung, allerdings damals noch verdrahtet, denn Funk hatte man noch nicht. Das kam ein bisschen später.
Aber Funken konnte man schon schlagen.
Ja.
Aber man wusste nur noch nicht davon, dass man die wieder empfangen kann.
Genau.
Gab es denn auch schon Funken, Mariechen?
Ja, natürlich.
1844?
Ja.
Ich weiß nicht, kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern.
Nach den Franzosen hat man da mit dem großen Karneval hier in Köln angefangen. Als die weg waren, hat man die veräppelt mit den Holzgewehren und so weiter. Und das war die richtige Zeit zum Anfang.
Ja, dann kommen wir zu einem noch einer wichtigen Grundlage zur Computerei, die formale Logik. Rechnen konnten die Rechenmaschinen ja schon.
Ist das Boole oder wer?
Ja, genau. George Boole,
der hat
die Vergleichsoperatoren eingeführt, dass man einfach mal größer, kleiner oder gleich oder ungleich feststellen konnte. Denn ein Computer kann zwar wunderschön rechnen unter Umständen, aber wenn er nicht vergleichen kann, kann man keine Entscheidungsmatrizen machen. Und unsere ganzen Programme, die wir heute haben, bestehen vielfach auf Entscheidungsmatrizen, kommen immer zu irgendeinem Punkt, da muss ein Ja oder Nein oder irgendwas entschieden werden. Und wenn denn diese Grundlagen nicht da gewesen wären, dann hätte man das nicht gekonnt.
Ja, man brauchte viele, viele Grundlagen, um das zu realisieren.
Ja. So, und jetzt kommen wir zu einem, bei mir auf der Liste hier, der nächste, 1880, Hermann Hollerith.
Der Hermann, dieser Kerl,
ja. Ja, der hat denn die Lochkarte und die Theorien von Babbage sich zu eigen gemacht und hat einen elektromechanischen Rechner gebaut. Aha. Die Hollerith-Maschine, ja, die sehr, sehr bekannt war, sehr beliebt war. Er hat gearbeitet in der Volkszählungsbehörde, ja, in den USA. Er war gebürtiger Schweizer, ja, ist dann in den USA, hat bei der Volkszählung gearbeitet.
Er war Deutscher, also deutschstämmig. Aus Hunsrück irgendwo kam der.
Mhm. Und hat dann gesagt, man muss doch diese ganzen Volkszählungsdaten, die wir da kriegen, den Zensus, muss man doch irgendwie leichter reinkriegen und leichter automatisieren können.
Das war also der Großvater, der Urgroßvater von Elena.
Okay. Ich habe an sich von Hermann Hollerith immer sehr viel gehalten. Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken.
Ja, der hat damals auch noch nicht an die Schweinereien gedacht, die wir heute machen mit dieser Technologie. Aber der hat ja damals dann auch diese Lochkarten-Sachen draufgebracht, wie das Geschlecht der Leute und das
Alter und so. Und Konfession.
Ja, ja. Der hat das vollkommen kodiert und dann konnte er das mit seiner elektromechanischen Maschine, die aus Relais und Strom bestand, mit Relais Vergleichsoperationen machen, konnte er das dann auch besser auswerten.
Ja. Das Auswerten hat davor, vor Hollerith, heißt ja Zensus, 10. Mhm. 10 Jahre, alle 10 Jahre eine Volkszählung. Es hat übrigens fast 10 Jahre gedauert.
Ja,
deswegen. Bis das von Hand ausgewertet war. Und das ging nachher also unter einem Jahr war das dann zu machen. Das heißt, die Volkszählung alle 10 Jahre war genau so eingerichtet, weil man gerade mit dem Ausrichten fertig geworden ist.
Ich meine, die Firma, die Hollerith damals gründete, gibt es ja heute
ganz
noch.
Ganz kleine, ne? Ist irgendwie so eine.
Gibt es so eine 3-Buchstaben-Firma?
Ich bin müde, oder?
Ja. Ja, International Business Machines oder IBM.
Immer besser manuell, daher kommt
genau.
Das. Da gibt es ja sowieso irre Witze über so, diese Firmen da.
Ja. Man muss jetzt kommen wir wieder in meine das zu relativieren. Relativitätstheorie, weil die jetzt auch gleich kommt. Wir werden 1880 sind wir mit Hermann Hollerith, also mit elektromechanischen Rechnern. Der Transformator, den man heute braucht, um Spannungen von einer Spannung in die andere umzuwandeln, der wurde erst 5 Jahre später erfunden, 1885. William Stanley hieß er. Der den den Transformator erfunden hat.
Hätte ich glatt den Tesla
Der hat Magnet.
Drahtlose Energieübertragung, dem Vernehmen nach.
Und Einstein, Relativitätstheorie, deswegen war ich mit relativ sicher, war 1905. Und 1916 gab es dann die allgemeine Relativitätstheorie. Also die ersten Rechner gab es, bevor es die Relativitätstheorie gab. Man sagt immer, die Rechner sind so neu.
Müssen wir da nicht auch noch über die Brownsche Röhre reden? Hat die nicht auch mit dem Computer irgendwas zu tun?
Ja, fangen wir da erstmal mit der einfachen Triode an. Die Brownsche Röhre war ja schon etwas, um ein Darstellinstrument zu haben. Da sah man ja schon was auf dem Bildschirm eben. 1906 hat Lee de Forest die Radioröhre, die Triode, erfunden.
Mhm. Aber die Elektronenstrahlen sind ja schon vorher.
Die gab es vorher schon.
Die geistliche Röhre, kann ich mich daran erinnern und so, diese Sachen, das ist ja schon 1873.
Nein, es geht ja, dass man noch nicht eine Verstärkerfunktion hat. Mhm. Also eine Triode ist ja im Prinzip Anode, Kathode und ein Gitter dazwischen. Das heißt, der Strom, der zwischen Anode und Kathode fließt, kann man mit dem Gitter unterbrechen. Und dadurch ist man in der Lage...
Steuern,
man kann ihn auch unterbrechen, um eben digital zu bleiben jetzt. Du hast recht, die Verstärker waren natürlich, die haben dann gesteuert und haben dadurch eine Verstärkerwirkung erzielt. Für die Rechner hieß das, ich konnte den Strom fließen lassen oder unterbrechen.
Ja.
Genau wie bei einem Relais ein und aus. Natürlich ist die Röhre viel schneller.
Ja.
Und das war dann der nächste Schritt, um einmal weiterzukommen.
Die Röhre hat uns ja noch begleitet, also in unserer Jugend. War das, der Transistor war noch ein bisschen da, ja doch, der Transistor war auch ziemlich schnell da.
Den ersten Transistor habe ich 1961 in der Hand gehabt.
Ja,
das war damals noch ein Exot.
Ich glaube, ich hatte
1958, Jack Kirby. Kommen wir noch zu.
Da haben die ihr Transistormodell aufgebaut.
Lief ich schon mit einem Radio durch die Gegend, mit einem 6-Transistor-Radio durch die Gegend.
Boah, das war ja Luxus.
Ja, das war Luxus hoch 3. 6-Transistor-Radio und da konnte man die Hitparade drin hören und konnte das Radio in die Tasche stecken. Das war wahnsinnig. Wenn die Batterie leer war, dann war es meistens auch aus mit dem.
Ja, aber vorher gab es ja sogar noch Radios zum mit sich herumtragen mit einer Anodenbatterie. Da hast du eine 90-Volt-Batterie gehabt und hast eine 6,3-Volt-Heizbatterie gehabt.
Ja.
Und dann hast du Röhren da drin und dann hat es, wenn man das Radio eingeschaltet hat, so 1-2 Minuten gedauert, bis die Röhren alle heiß waren und auch richtig Verstärkerwirkung hatten. Und dann konnte man erst Sender einstellen.
Ja,
und die musste man auch laufend nachstellen, weil die Frequenz nicht stabil war.
Und ich hatte ein Grundig-Radio, so ein Kofferradio gehabt, das hatte Transistoren drin. Allerdings nicht für UKW, da waren sie noch nicht schnell genug.
Da war noch Röhre
drin. Und auch dann eben mit einem Bleiakkumulator und mit einer Anodenbatterie. Mhm. Also das ist alles noch gar nicht so lange her.
Und diese Anodenbatterien waren schweineteuer.
Ja, und wenn die eine erste Anodenbatterie leer war, dann war es eigentlich vorbei. Man, als Jugendlicher hatte man kaum Geld dafür, für so ein Ding neu zu kaufen. Musste warten auf Weihnachten.
Ja.
Wer von euch kennt Vannevar Bush?
Kate Bush kenne ich.
Wilhelm Bush kenne ich.
Nein, gut, das andere war ein amerikanischer Elektroingenieur. Der hat 1939 einen Rechner gebaut, der Differentialgleichungen lösen konnte, als Kombination aus Relais und Röhren. Der hat die Triode denn da erstmal praktisch eingesetzt.
1939.
Und dann kam 1941 Konrad Zuse, kennt ihr ja noch.
38.
Der hat 1941 Plankalkül vorgestellt.
Nee.
Die erste Programmiersprache.
Nee, jetzt wird aber einiges durcheinander gebracht. Er war 1945, hat er Plankalkül entwickelt.
Ja.
Da saß er nämlich in Hinterstein im Allgäu. Und dort war übrigens auch der Werner von Braun und die ganze Peenemünde-Truppe dort vorhanden. Und die Amerikaner, erst waren die Engländer da, weil sie dachten, der Konrad Zuse hätte da eine Versuchsmaschine, so hat er sie ja genannt,
ja.
Eine V4.
Eine Rakete.
Ja, eine Rakete und so eine Vernichtungswaffe.
Mhm.
Und dann haben sie diese Kiste von dem Zuse gesehen im Feuerwehrhaus und sind wieder abgereist. Und dann kamen die Amerikaner, weil sie gehört hatten, der Zuse hätte so eine Vernichtungsmaschine da, kamen die auch und dann haben sie den Werner von Braun gefunden und haben den dort in Hinterstein im Allgäu von der Stelle aus mitgenommen nach Amerika. Und den einzigen, den sie zurückgelassen haben, war der Konrad Zuse. Mit dem konnten sie nichts anfangen. Und dann hat er 45, hat er dann so Zeichnungen gemacht mit wilden Gämsen und hat es den Amerikanern verkauft. Hat er ganz gut gelebt von. Und hat in den Pausen des Malens, hat er das Plankalkül durchdacht und hat es dann niedergeschrieben.
Und hat dann damals in der Zeit seinen Z3 angefangen.
Liegt ganz einfach wieder daran, dass ich über Konrad Zuse die erste Fernsehsendung
aber
gemacht habe.
Aber Plankalkül ist eine theoretische Programmiersprache gewesen, die erst Anfang der 2000 irgendwas erstmalig umgesetzt werden konnte und lauffähig gemacht werden konnte. Ja. Bis dahin war es einfach nur eine Sprache, die im Kopf funktioniert hat.
Mhm. Ich meine, 1945 kam John von Neumann mit seinem First Draft of Report on an EDVAC. Das war eine Beschreibung von sequentiellen Abläufen in Computern.
Aber und auch heute noch.
Diesen Theorien beruhen bis heute fast alle Rechner, die auf dem Markt sind.
Das einfach wieso fast alle? Welche nicht?
Wenn man Parallelprozessing macht, geht es anders.
Nur bei analogen Rechnern.
Die gehen anders,
Da funktioniert es anders. Aber wir haben keine parallelen Rechner. Das wird zwar immer wieder so behauptet.
Ja, nicht die Parallelprozessoren, die wir heute haben. Es gab ja mit den Transputern mal so einen Ansatz, das anders zu machen.
Die haben
das
auch seriell gerechnet.
Das waren keine von Neumann, haben die damals immer gesagt, keine von Neumann-Ansätze.
Das waren Analogrechner. Zum Teil, ja.
Ja, es gab analoge Komponenten.
Ja,
das ist schon richtig. Aber das für damals, ich habe ja damals mit dem Falk Kübler sehr lange da gesprochen, wir haben ja den in der Sendung gehabt und so.
Die Transputer.
Und diese Transputer, das sind eigentlich Computer gewesen, die aus vielen Prozessorkernen bestanden und die nach außen hin so tun konnten, als sei es noch viel mehr.
Mhm.
Also das war im Grunde genommen ein frei programmierbares Array, dass man per Programm zusammenstellen konnte, was es denn nun eigentlich sein sollte. Und diese Flexibilität kann man sicherlich als Parallelcomputer, Parallelprocessing betrachten, nur es gab keine Software dafür, die diese Leistung ausnutzen konnte. Sondern die Software hat immer wieder verlangt, dass nun einer ganz schnell hintereinander rechnet und nicht viele ganz langsam nebeneinander rechnen. Ist so.
Der erste Digitalrechner kam übrigens ein Jahr später auf den Markt. Das war der Electronic Numerical Integrator and Computer.
Von Bush, oder?
Von Eckert und Malmsley, nein. Der ENIAC war das.
Ja. Ach, der, ja, richtig.
Der. Ja, der arbeitete mit Radioröhren, also mit den Trioden, den berühmten. Und
Malmsley war das, glaube ich.
Der war nicht wirklich portabel. Die Kiste, die erste, wog 30 Tonnen.
Ja,
das war also ein großer Raum voll.
kommt mal wieder der Tipp mit Paderborn. Dort stehen Teile, Originalteile von dem ENIAC. Das nicht ENIAC. Der ENIAC selbst alles, sondern so, man kann so ein bisschen Eindruck bekommen, was das war.
Und jetzt kommt mein Irrtum von soeben mit den ersten Germanium-Transistoren. Also dass Bradyn und Shockley und Brattain in den Bell Labs entdeckten, dass man Halbleiter, ich habe mich ja
die drei so, waren das. Ich habe gedacht, der Transistor ist von Emitter Basel im Kollektor erfunden worden.
Entschuldigung. Die haben also dann festgestellt, dass man durch Verunreinigung von des Germaniums Halbleiterzustände, Zustände herkommt, dass er leitet und wenn man dann eine Spannung drauf gibt, er sich ähnlich verhalten hat wie eine Triode. Also hatte man ein Verstärkerelement beziehungsweise auch ein schnelles Schaltelement.
Mhm. Wir sind vielleicht ein bisschen schneller an Konrad Zuse vorbeimarschiert. Wir können vielleicht dazu sagen, dass Konrad Zuse 1910 geboren wurde. Mhm. Und jetzt natürlich an dem Jahr 2010 100 Jahre alt geworden wäre. Er wurde in Wirklichkeit ja 95 Jahre alt. Ich habe ihn wahrscheinlich 15 Mal in meinem Leben getroffen. Ich war auch bei ihm mehrmals zu Hause und habe dort eine etwas geteilte Welt vorgefunden. In seinem Wohnzimmer, auf einem Wohnzimmerschrank, waren obendrauf alles so kleine, kitschige, so Schwarzwaldmädel und so holländische Mädels. Und die ganze Schrankoberfläche war voll damit bestückt. Und ich kann mich entsinnen, es gab immer Erdbeerkuchen, selbst gebacken, und Nescafé. Also das stand schon da, wenn wir reinkamen, da standen schon die Tassen da, gefüllt mit Nescafé. Da wurde heißes Wasser gemacht und wurde drauf geschüttet. Das war immer so die Zeremonie, die nach dem Interview stattgefunden hat. Ich war dann auch mit Konrad Zuse in seinem Atelier. Er hat ja auch sehr viel gemalt und sehr viele Bilder gemalt. Ich bin sehr froh, dass ich zwei Originale zu Hause hängen habe. Und er hat dort eine Maschine gehabt, die habe ich nie verstanden. Er wollte auch nicht viel davon erzählen. Und das war die Ansätze für die Reproduktion von Maschinen. Das, was er nachher ziemlich kurz vor seinem Tod auch noch erklärt hat, dass sich Maschinen selbst reproduzieren, also Roboter bauen, Roboter quasi. Und er wollte nur den Stecker nicht ziehen vom Eingang zum Ausgang, nee, vom Ausgang zum Eingang.
Die Verbindung herstellen.
Die Verbindung herstellen, weil das wäre dann ein bisschen mit Angst verbunden gewesen.
Ja gut, diese Ideen sind da gewesen, aber realisierbar sind sie damals noch nicht gewesen und auch heute noch nicht. Wir sind zwar heute in der Lage, große Fabriken zu bauen, die fast vollautomatisch laufen und die wiederum irgendwelche Maschinen herstellen können. Ja. Aber der letzte Schluss, dass diese Maschinen sich selbst herstellen können und vielleicht verbessern können, also eine Evolution einzubauen, das ist Gott sei Dank noch nicht so weit.
Ja, das.
Du bist jetzt ziemlich weit in der Zukunft.
Er hat mich angestiftet.
zeigt er auf mich.
Ja, auf dich habe ich.
Wieso habe ich mit der Zukunft?
Wir haben so eben von der Branche.
Konrad Zuse war in der Zukunft mit seinen Gedanken. Ja, genau, sind wir da gelandet. Genau,
ja.
Braunsche Röhre war das.
Wir wollten etwas über die Braunsche. Wir haben es eben schon mal über die Braunsche Röhre gesprochen.
Ja, ja.
Als Ausgabeeinheit wurde sie am MIT zum ersten Mal eingesetzt für Tic-Tac-Toe, für ein Spiel, und das war 1956. Zwei Jahre später schon. Wurde das IC erfunden.
Die Braunsche Röhre, 56?
Als Ausgabeeinheit für Computer. Die Braunsche Röhre gab es schon vorher.
Bis dato hatte man ja nichts anderes. Lämpchen. Also entweder Lochkartenstanze oder Lochstreifen oder Drucker. Sonst gab es nichts.
Lämpchen. Der Zuse hatte Lämpchen gehabt.
Ja. Also MIT-Computer hieß damals TXO und eben für die 3D-Tic-Tac-Toe haben sie eben die
Fernsehröhre genommen. Aber die Braunsche Röhre, es gab doch schon Oszilloskope.
Ja.
Ja, klar.
Nein, als Computerausgabeeinheit.
Da musst du das Ding ja ein bisschen anders ablenken, den Elektronenstrahl, damit er da auch irgendwas drauf malt und nicht nur irgendwelche Striche und sonst was.
Es gab ja auch schon Fernsehen.
Ja,
36 zur Olympiade.
Ja, klar.
Wo die Braunsche Röhre mitgespielt hat.
Ja. Die haben ja nicht gesagt, die Braunsche Röhre ist da erfunden
worden. Als Computerausgabe.
Als Monitor quasi.
Ja.
Jetzt hat er es.
Ja. 1958, Jack Kirby. Ja. Sagt dir was? Fairchild.
Ja, klar.
Das erste IC.
Ja,
die Idee war ja ganz einfach, ich nehme die ganzen Transistoren und pack die auf ein Stück Silizium, fertig ist mein IC.
Ja. Sagt dir das was? Weißt du eigentlich, dass ich mit Kilby ein Interview geführt habe?
Woher soll ich das wissen?
Ja, siehst du, scheinbar hast du die Sendung nicht geguckt.
Nicht alle, nein.
Die alle im Archiv liegen, wo nie mehr jemand drankommen darf.
ist Wahnsinn. Es ist wirklich, ja. Wahnsinn.
Eine Schande ist das.
Das sind Zeitzeugen, liegen da in dem WDR-Archiv herum und kein Mensch versteht, was der WDR eigentlich durch uns.
Aber das Thema Urheberrecht und diese Rechte, das ist ein ganz anderes.
Du hast ja viel mit Leuten gesprochen. Hast du auch mit Ken Olsen mal gesprochen?
Nee, den habe ich.
Den von der Olsen-Bande?
Nein.
Nee, den habe ich nur, und das war der, der gesagt hat, was soll man überhaupt mit dem Computer machen?
Oder? Nee, was soll man mit dem PC machen? Ja, mit dem PC Ken Olsen hat sich über die hohen Preise dieser großen Rechner aufgeregt und hat 1960 die Firma Digital Equipment gegründet. DEC, kurz abgekürzt. Sie war lange Zeit die zweitgrößte Computerfirma der Welt, weil in der Industrie, in allen Ampelanlagen, überall standen diese PDP-Rechner. Ja, der so PDP-1, PDP-11 war nachher. PDP-11 war an sich der Industrierechner über lange Jahre. Dann kamen die WEX, damit ging der Erfolg etwas zurück, weil der Bus nicht mehr offen war. Und die Firma ging dann zugrunde, weil Ken Olsen sehr eigensinnig war. Er wollte in diesen Prozessrechner eher Größe bleiben und hat dann eben auch gesagt, PC braucht kein Mensch, und haben das nie gemacht. Daraufhin ging es dann mit der Firma sehr stark bergab. Sie wurde dann von Compaq gekauft. Und Compaq ist ja mittlerweile auch nicht mehr auf dem Markt. Dieses Jahr sind ja von HP aufgekauft worden.
Du, das haben auch viele damals, haben diese Entwicklung missachtet. Der Nixdorf, Wang, für den waren das auch böhmische Dörfer gewesen. Die kleinen Maschinen, IBM. Mhm. Wir haben das nur aus irgendwo, wir müssen auch mal sowas machen.
CDC,
und Morrows. Da sind viele dran gestorben, an der falschen Einschätzung der kleinen Maschinen.
Mhm. Und einige groß geworden.
Und die gibt es heute auch
nicht mehr. Zum Teil doch, ja. Mhm.
1958 hatte Kilby ja das IC erfunden und die Grundlagen gelegt. Ne? So die ersten richtigen ersten ICs, die Logikschaltung, die kamen von Fairchild dann 1961 auf den Markt.
Das war so ein so ein Tischrechner war das.
Erstmal nur die einfachen, die 7400-Schaltung und sowas.
Das erste IC war in einem Tischrechner drin gewesen. Und das haben die Japaner.
Die haben das damals für Japaner gebaut,
haben das Patent auch bekommen.
Auftrag gegeben, es war aber nicht ein IC, sondern es war ein Satz von ICs. Ja.
Und haben das Patent bekommen und dann hat nachher Intel das Patent wieder zurückgekauft.
Die haben es zurückgekauft, und die Japaner haben das nicht erkannt und Intel hat gesagt, wir kaufen es wieder zurück, und daraus ist im Grunde genommen dann alles entstanden.
Ja, es war schon eine wilde Zeit.
In der Ecke kam dann auch der erste Transistorrechner, die IBM 7000. Auf dem Markt. Also die IBM 7000 gab es schon als Röhrenrechner und die wurde dann auf Transistoren umgestellt. Und dann 1964 kam an sich der große Schlag von IBM, die 360er-Serie. Mhm. System 360, die wir wahrscheinlich alle kennen, da habe ich früher drauf gelernt, wer hat nicht drauf gearbeitet.
Und das war übrigens auch der Tod von Zuse, von wirtschaftlicher Tod von Zuse. Weil Zuse war noch bei, also erst war er bei Relais und dann war er bei Röhren, die er aber gar nicht mehr so mochte und gar nicht mehr so richtig verstanden hatte als Bauingenieur. Und dann kam der Transistor und da kam er nicht dran. Da kam IBM über den Teich und hat einfach die Maschinen hier hergestellt. Und er scheiterte nachher auch, wie er mir gesagt hatte, dass die Käufer von den Maschinen es ja überhaupt nicht gewohnt waren, da zusätzlich nochmal die Hälfte des Geldes aufzugeben für sogenannte Software. Mhm. Software war unbekannt, man kannte sowas nicht. Damals hat man eine Fräsmaschine gekauft und hat einen Fräser davor gestellt und er hat dann gefräst. Oder eine Bohrmaschine und hat einen Bohrmeister davor gestellt und er hat gebohrt. Aber einen Computer zu kaufen und dann noch maßgeschneiderte Software zu bezahlen, war völlig unbekannt.
IBM hatte ja damals auch ein anderes Vertriebsmodell. Die haben ihre Rechner ja nicht verkauft, sondern in einem Komplettpaket immer mit Service, mit Software, mit allem angeboten. Ja. Die wurden ja alle auch handgeschnitzt und mundgedengelt.
Ja, das.
Übrigens,
und das Geld haben die für richtig verdient mit den Wartungsverträgen.
Ja. Mit den Wartungsverträgen. Übrigens im gleichen Jahr 1964 hat Seymour Cray, den wir vielleicht auch nochmal hören, die CDC gegründet und hat den ersten Supercomputer gebaut. Die CDC 6600, die war also viel schneller als die IBM, war speziell für wissenschaftliche Anwendungen. Der Trick, den er verwendet hat, er hat Vorrechner genommen, die haben die Daten aufbereitet, haben das in der CPU, dem eigentlichen Hauptrechner, vor die Füße geschmissen, haben das Ergebnis zurückgeholt und haben das wieder so aufbereitet, dass es für einen Drucker oder für einen Bildschirm eben zu sehen war. Cray hat dann ja auch irgendwann seine eigene Firma gegründet und hat dann diese Vektorrechner gebaut.
Und das war eine schöne, gekühlte Maschine.
Ja, klar.
Supraleitend. Und es war fürchterlich groß und aufwendig. Ja. Und sah aber sehr schön aus. Es war so also mit einer Bank drauf, dass man auf dem Computer sitzen konnte.
Der Cray Supercomputer.
Der Supercomputer.
In Jülich stand einer der ersten in Deutschland.
Ja, man muss sich das mal vorstellen, die Probleme, die man damals hatte. Die Verbindungen der einzelnen Baugruppen untereinander, die sind mit Leitern hergestellt worden, mit Drähten. Die mussten exakt abgemessen sein, auf den Zentimeter. Da gab es Leitungen, die waren viel länger, als man sie eigentlich brauchte. Aber weil da unterschiedliche Laufzeiten sind und die Signale zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten, also koinzident sein mussten. Deswegen hat man da quasi jeden Draht selbst berechnet, ausrechnen müssen, ausmessen müssen und ihn dann da reinzeigen. Das war eine unglaubliche Leistung und Handarbeit, was damals gemacht worden ist. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Und die ersten Crays sahen ja auch wie so ein Kamin aus. Die waren rund gebaut. In der Mitte war der zentral, damit da möglichst kurze Drähte waren.
Außen und ein Segment war offen, dass man da reingehen konnte.
Da
und
muss ich
eine Bank außenrum. Und es war im Winter schön warm, wenn man
da sagt. Muss ich schon wieder sagen, Paderborn steht so eine Cray. Eine der ersten sogar.
Ich habe mal vor dieser Cray mit dem Wau
Holland,
ja, Interview gemacht. Wir haben mal davor gestanden. Wenn sich jemand daran erinnert, hinter uns war die Cray. Wir haben uns die damals nochmal genau angesehen.
Die ja heute wieder Fuß fasst.
Die Firma,
Ja, der Name. Ja. Hat also mit der ursprünglichen Firma nichts mehr zu tun. Cray ist dann ja in Silicon Graphics aufgegangen. Ja. Silicon Graphics gibt aber nicht mehr. Der Name Cray ist wieder aufgekauft worden und wird jetzt wieder unter dem Namen werden die Supercomputer verkauft. Wir sind aber noch in den 60ern. 1968, das Jahr der Studentenproteste, sondern auch der erste Embedded-Computer. Im Zuge der Apollo-Raumfahrt hatte man ein Problem. So eine IBM kriegte man schlecht da rein. Ja. Die war etwas größer als das ganze Raumschiff. Deswegen wurde ein ganz spezieller Rechner entwickelt, der übrigens bis heute dann noch in den Shuttles, glaube ich, zum Einsatz kommt. Der hieß dann Apollo Guardians Computer. Und das war eben nur ein relativ für die Zeit relativ kleiner Rechner, der speziell programmiert war für die Mondlandung. Speziell oder für dieses Apollo-Programm. Und das war der erste eingebaute Computer, der einfach nur den Sinn und Zweck hatte. Heute haben wir das ja überall. Wenn man belegt, dass man in einem Mittelklassewagen so um 50 Prozessoren, also 50 Embedded-Computer drin hat, dann war das dann, kann heute ein Auto viel mehr als die Mondlandefähre damals.
Ja. Und die hatten ja auch noch Kernspeicher dabei. Als Computer.
Ja.
Und das war nicht der einzige Rechner, den sie mitgenommen hat, obwohl die Rechenkraft war schon armselig, was die dabei hatten.
Ja, gerechnet wurde ja quasi in der Bodenstation. Ja, und die Ergebnisse wurden damit dann
auch ein ganz, ganz modernes Cloud Computing, oder?
Ja. Aber Regentropfen sind schneller als die Datenübertragung damals.
Aber Schmitz kam nicht auf die Idee, dass das erste Cloud Computing war.
Nee, ja. Das ist ja ein Ding. 1968 sind wir noch. RCA hat das erste Mal ein LCD vorgestellt. Also ein Liquid Crystal Display. Die Forschung dafür geht zwar zurück auf die ersten Flüssigkristalle, gab es so um 1904 rum. Das war Otto Lehmann, der hat die beschrieben. Und dann gab es dann 1911 eine Veröffentlichung darüber, wie man so Moleküle denn strukturieren und auslenken kann.
War in Darmstadt, glaube ich.
Und
Deutschland,
das
die Entwicklung.
Ja. Und dann 1936 gab es dann das erste Patent von Marconi über die Anwendung der Technologie als Lichtventil schon. Gab es da einfach. Und 1962 erschien dann die erste wissenschaftliche Publikation, die es war. Und 1968 wurde eben dann das erste LCD wirklich vorgestellt als Anzeigeeinheit.
Ich kann mich noch erinnern, wir haben dann Anfang der 70er Jahre LCDs selbst gebastelt. Ich meine, in Elektor sei da mal so ein Vorschlag gewesen, wie man welchen Kram zusammenmixen musste und zwischen zwei Scheiben und Spannung anlegen und so. Das war also damals eine Sensation, dass man da eigentlich die Durchsichtigkeit von Materialien ändern konnte. Da hat da keiner dran gedacht, dass wir da heute sowas in unseren Klappcomputern haben mit einigen zigtausend Pixeln.
Ne? Im Fernseher und überall ist das heute. Die Röhre ist ja im Prinzip abgelöst worden durch das LCD.
Ja.
Wobei man wirklich mal überlegen muss, wie alt die Ideen dafür sind.
Aber heute heißt das ja mittlerweile LCD-Display.
Damals schon.
Das Liquid Crystal Display, okay. Ja, da kann man LCD-Quadrat wäre das.
Hat sich merkwürdigerweise eingebürgert und keiner denkt mehr darüber nach.
Siehst du heute noch. Selbst auf den Geräten draufsteht LCD-Display.
Wer von euch kennt noch Alan Sugart? Oder wer kennt den nicht, muss man alle fragen.
Schuckert?
Ja.
Denkst du an irgendwas, was sich dreht?
Ja.
1969 kam die 8 Zoll Floppy auf den Markt. Ja. Die hießen damals dann auch die Schuckert-Laufwerke.
Genau. Lange Zeit.
Ja. Und ich meine, die Firma, die er damals gegründet hat, gibt es ja im Prinzip heute noch. Das ist die Seagate. Mhm. Die bauen heute Festplatten, denn die Floppy hat ja ihr Leben an sich beendet. Ich habe jetzt noch mal eine Kiste bei mir zu Hause in irgendeiner alten Schublade im Zuge eines Umzugs gefunden und weiß gar nicht mehr, was ich damit anfangen
soll. Das war mal so toll, die Floppy, als die Kassettenrekorder dann in Rente geschickt wurde. Die Datasette in Rente geschickt wurde und ein Floppy war da. Ach, das war so handelbar, so einfach.
Die ersten Floppy-Laufwerke, die ich kannte, die waren so teuer, die kosteten Tausende von Marken.
Ja, die 8-Zoll-Dinger auf jeden Fall.
Ja, oder die.
Das erste, was ich gekauft habe, hat, glaube ich, über 8000 D-Mark gekostet, das erste 8-Zoll. Floppy-Laufwerk.
Und hatte dann
256 Kilobyte.
Kilobyte, ja.
Die Datadisk von Commodore war auch 1000 Mark.
Mhm. Ja, und von Apple, die Floppy mit Controller hat 1830 oder sowas D-Mark gekostet.
Das war
5,25 Zoll, ja.
Und nachher kam dann eben die 3,5 Zoll und heute gibt es den Speicherstock.
Ja, aber die 2,8 Zoll hat sich nie durchgesetzt und bei der 3,5 Zoll hatten wir erstmal 720.
Und dann 1,4.
Und dann 1,4 und die 2,88 hat sich auch nie durchgesetzt. Die gab es zwar technologisch in einigen Bereichen, aber das war dann der letzte Aufschrei.
Ja, es gab dann dazwischen noch das ZIP-Laufwerk, das ziemlich, also die mobile Festplatte, Wechselfestplatte, die relativ erfolgreich war.
Ja, mit einem Megabyte fing das an. Das war wahnsinnige Datenmenge. Ich glaube, nachher zum Schluss hat es so 100 Megabyte gemacht. Oder
dann gab's noch 20, jetzt, ja. Das ZIP-Laufwerk war bis 250 Megabyte.
Bis 250.
In der Endphase.
Ja, und dann gab es ja schon die Daten-Backupper, die hatten leichte Gigabytes.
Ja, heute ist ja so, dass dadurch, dass die Gigabyte-Festplatten sehr, sehr preiswert geworden sind und dass es eben den Speicherstock gibt und deswegen gibt es an sich keine Notwendigkeit.
Terabyte.
Ja. Ich glaube, gibt es jetzt schon zwei?
1,5er, ja.
Gibt es auch als kleine.
Ja, aber gerade im Moment gibt es wieder Mitteilungen, dass es wohl gelungen sein soll, die Datenaufzeichnung auf Festplatten zu verfünffachen. Das ist also ein Schritt, der wohl Anfang nächsten Jahres kommen wird. Das heißt also so, die in der Größenordnung 7 oder 8 Terabyte rückt in Sicht unserer Portemonnaies.
Ja. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, war ich in München, da war ich bei irgendeinem, der mit Computern auch zu tun hatte, und der hat gesagt, es wird so weit kommen, dass der Mensch 150 Megabyte zur Verfügung hat. Da waren wir ganz weit weg von Megabyte.
Mhm. Ich habe an meinem Schlüsselbund einen kleinen USB-Stick, einen goldenen, der ist nur doppelt so groß wie die Kontaktfläche von USB. Der hat 32 Gigabyte.
Ich habe es gesehen. Ich muss sagen...
Können wir bestätigen.
Ich muss sagen, wenn du den auf dem Tisch liegen lässt und...
Dann ist er weg.
Könnte es sein, dass er woanders ist.
Ja.
Wir reden heute viel über elektronisches Papier.
Ja.
Die Erfindung des elektronischen Papiers wurde 1970 gemacht. Und zwar im Xerox Park, Palo Alto Research Center, der Kopiererfirma Xerox, wo übrigens auch dann so Sachen wie das Ethernet erfunden wurden. Und das erste elektronische Papier hieß Gyricon, von Nick Sheldon entwickelt, ist aber nie wirklich erfolgreich geworden. Das Verfahren ist etwas anders als heute das E-Ink, das wir kennen. Da schweben ja weiße Teilchen in einer dunklen Flüssigkeit und die werden dann nach oben oder nach unten gezogen, je nachdem wie die Spannung anliegt. Sheridan hatte eine andere Idee. Der hat Kügelchen genommen, die auf einer Seite weiß und auf einer Seite schwarz waren. Und je nach Spannungsanliegen drehten die sich. Da sah man die schwarze über die weiße Seite. An sich ein besserer Kontrast als E-Ink. Das ist wesentlich erfolgreicher und hier Kindle und diese meisten Technologien beruhen da drauf.
Wie lange noch?
Gut. Wir haben mal eine Sendung darüber gemacht.
Man will es in Farbe haben.
Ja, das geht mit E-Ink auch. Wir haben mal eine Sendung darüber gemacht. Es gibt andere Technologien und die kommen sicherlich
auch. Man will Videos haben.
Ja. Gut, Videos wird mit denen etwas langsam sein. Die Bewegungen sind zu langsam. Die Frage ist, ob das organische LEDs sind eventuell die Lösung dafür. Man muss schauen, was kommt. Wir leben in einer ganz spannenden Zeit dafür.
Also ich habe ja in der letzten Fernsehsendung so etwas vorgestellt, so ein kleines OLED. Da konnte man jetzt schon sehen, wie so etwas aussieht. Ja. Ne? Also mittlerweile kommen die in Preisbereiche, wo sie doch erschwinglich sind für diese Türsprechanlage, die ich da vorgestellt habe. Und OLEDs große gibt es auch. Probleme hat man mittlerweile alle überwunden. Nur ist eben so die Ausfallrate.
Es gibt, dass die Farben unterschiedlich altern. Ja. Also die färben sich ein mit der Zeit. Und die Ausfallraten, die Pixel-Ausfallraten sind bei der Produktion zurzeit noch hoch. Es gibt Ansätze dafür, andere Produktionsmethoden zu nehmen, dass sie einfach billiger sind, als mit dem Drucker.
Aber es gibt mehr als 20 unterschiedliche Ansätze für leuchtende Materialien, selbstleuchtende Materialien. Und was sich da durchsetzt, ist im Moment noch gar nicht abzusehen.
Wir werden auch nochmal eine Sendung darüber machen.
Ich warte noch in Vorbereitung. Ich warte noch auf die Tapete, die ich mit OLED an die Wand kleben kann.
Ja, und wenn du dann tapezierst, dann programmierst du einfach ein anderes Muster.
Federico Fagin und Ted Hoff bei der Firma Intel haben 1971 etwas geschafft. Die haben den 4004 vorgestellt, auch für den japanischen Rechnerhersteller an sich.
Für alle Unwissenden, das ist der erste Mikroprozessor, der kommerziell auch eingesetzt wird.
Hast du mir den Gag weggenommen.
Ach so, ich denke, der haut wieder mit Wissen um sich und keiner versteht es.
Ich wollte das jetzt ein bisschen dramatisch aufbereiten.
Da waren wir doch schon, oder?
Das waren die 74.00, die ersten Logikkreise. Wir sind jetzt bei dem ersten Mikroprozessor, der programmierbar, der 4-Bit-Mikroprozessor. Auch für Taschenrechner gedacht, auch für die Japaner entwickelt. Und dann fand man die Idee so toll und hat dann gesagt, okay, da kann man ja wirklich was draus machen. Und was draus geworden ist, sehen wir ja heute auf jedem Schreibtisch, da stehen die Dinger rum oder sehen in jedem Auto. Aufgrund dieser Entwicklung konnte zum Beispiel auch 1971 Texas Instruments die ersten billigen Taschenrechner vorstellen, die wirklich mitnehmbar waren. Die waren fest programmiert, hatten 4 Grundrechenarten, waren mitnehmbar, hatten LED-Anzeige.
Waren sauteuer,
aber man konnte schon 4 Grundrechenarten damit machen. Aber das war nicht, dieser Texas Instrument war nicht lange wirklich ein Hit. Es gab dann ein Jahr später schon die Firma HP. Die hat den HP 35 vorgestellt. Da kann ich mich selber noch sehr gut dran erinnern.
Das war ein Traum damals, ja.
Da kam ein Professor von uns, ich habe damals noch studiert, ein Professor kam rein und zeigte ganz stolz sein Ding. Wir haben ihn umlagert und haben gesehen, mein Gott, was ist das? Der kann ja wissenschaftliche Funktionen, der konnte Buch zu ziehen, der konnte Trigonometrie. All das, was wir in unseren Büchern hatten.
Exponentialdarstellung.
Ja, alles, was wir in unseren Büchern immer mitschleppen mussten, unsere Logarithmentafeln und sowas, hatte der in diesem kleinen Ding dabei.
Und vor allen Dingen, der konnte etwas, was heute leider fast ausgestorben ist, nämlich UPN, umgekehrte polynomische Notation.
Die beste Art
zu rechnen.
Sehr effektiv.
Ich kann gar nicht anders rechnen, aber es gibt kaum noch Rechner, die das können.
Ja. Also das war wirklich, ich meine, das Ding kostete ein paar tausend Mark.
Der hat damals über 3000 Mark gekostet. Mhm. Ich konnte mir damals nicht leisten, aber...
Ich hatte zu jener Zeit einen TI gehabt, den konnte man schon programmieren mit den kleinen...
Der kam 2 Jahre später.
Der
75 kam der. Der TI, der hieß damals SR.
SR
52.
52, ja.
Der war mit Magnetkarten programmierbar.
Denn im gleichen Jahr...
Habe ich nie was Richtiges hingekriegt.
Ich schon. Ja. So. Ich hab damals, kann ich mich erinnern, meine Technikerarbeit geschrieben. Und weil das Programm so lang war, dass nicht da auf eine drauf passte, habe ich mehrere dieser Magnetkarten mit Klebestreifen aneinander geheftet. Und er hat dann immer die nächste per Programm eingezogen und hat nachgeladen. Und ein Teil des Programmes wurde umgelagert in die Arbeitsspeicher, die man auch direkt adressieren konnte, und dann wurde das wieder zurückgelagert und so. War schon ein lustiges Ding, wieder immer mal einen Streifen geholt hat und dann wieder anfing.
Wer hat damals den Nobelpreis gekriegt?
Ich nicht. Wir haben das übersehen.
Das war 75 kam ja auch von HP, dann der HP 65, das war das Konkurrenzprodukt zu dem Texas Instrument, der auch einen Magnetkartenleser hatte, aber auch mit UPN, und da gab es den Glaubenskrieg. Was ist besser?
Damals gab es schon den TI 51, das war der mit dauerhaften Speicher, und der TI 52, der Nachfolger davon und so weiter. Also, und der 65 und dann der 67. Außerdem gab es auch noch den HP 95. Und den HP 97, das waren die Tischrechner, die auch einen eingebauten Drucker hatten und so.
Die hatten auch ein IEEE-Interface, IEEE 1975.
Nein, nicht alle, nicht standardmäßig. Und es gab die mit und es gab die ohne. Ich habe sie zu Hause, also erzähl mir nichts
mit
darüber.
Mit den mit konnte man denn die Messgeräte steuern, ganz die waren in der Industrie, die kamen in die Prozesssteuerung rein, war noch den Tod der PDPs denn. Im gleichen Jahr übrigens, als der HP 35 vorgestellt wurde, wurde die CD vorgestellt. Und zwar von einem holländischen Konzern, von Philips. Philips hat die CD entwickelt, war ja auch maßgeblich dann beim Nachfolger, bei der DVD-Entwicklung dabei. Aber die Idee war ursprünglich von Ihnen und es hat dann ja ewig lange gedauert, bis die CD wirklich erfolgreich war. Die hat ja über 10 Jahre wie Blei in den Regalen gelegen. Ja,
also ich weiß, dass ich bei einer meiner ersten Funkausstellungen in Berlin wurden wir in ein Hinterzimmer geführt, nur die Presseleute. Und da haben wir eine Bildplatte gesehen. Eine Bildplatte
die von, kam ja jedes von
Jahr analog. Neu. Die war analog.
Von, ja. Von Philips. Ne, das war die erste Vorstellung davon. Die geschah nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das war toll, was man da gesehen hat. In Farbe.
Die war, die war in USA recht erfolgreich, die Bildplatte, war ein analoges Aufzeichnungsverfahren.
Ja, ja, ja.
Wir sind jetzt bei 72. Ein Jahr später gab es das Internet. 1973, übrigens an dem gleichen, haben wir uns eben schon gesagt, am gleichen Punkt erfunden, in dem auch Gyrikon, also elektronische Papier, erfunden wurde, beim Xerox Park, also bei dem Forschungsinstitut des Kopiererherstellers
Xerox. Das ARPANET.
Das ARPANET kam 1975. Und zwar die Grundlage, die physikalische Grundlage war ja das Ethernet, damit man überhaupt kommunizieren konnte untereinander. Und dann kamen die Militärs und sagten, wir brauchen eine Kommunikationsinfrastruktur, dass wir auch im Falle eines Atomkrieges untereinander Daten austauschen können. Auch wenn ein großes Teil unseres Netzes ausfällt, soll der Rest noch autark weiterarbeiten können.
Das war der Kalte Krieg.
Ja,
es ging nur um eine Vernetzung von Universitäten.
Da kommen Atombomben.
Das ist also keine militärische Erfindung gewesen. Das wird immer wieder kolportiert.
Die Militärs haben den Auftrag gegeben.
Forderung kam aus dem
Militär. Aber es war eine
Die Universitäten wurden dann damit vernetzt. Und aus diesem ARPANET hat sich denn das Internet entwickelt. War bis 1994, 1995 an sich nur für wissenschaftliche Einrichtungen da und wurde dann so um 95 rum offen zugegeben. Damals sind wir dann noch über AOL und CompuServe da reingegangen. In der Ecke kam dann übrigens auch der erste Tischrechner. 1975 gab es den Altair 8800.
Das war eine Büchse.
Der hat auch mehrere, man muss da mal überlegen, das ist die Grundlage für den Erfolg Microsofts. Es gab in Stanford an der Universität eine Programmiersprache, Basic hieß die, und ein Bill Gates ist dann bei Altair aufgeschlagen und hat denen Basic verkauft. Und damit war das erste Geschäftsmodell da. Ein Jahr später kamen dann die Apple-Leute und haben ihre ersten Apples vorgestellt.
Ja, das vorher kamen noch einige Einplatinencomputer.
Ja.
Alles, was da so war mit KIM 1 und also das waren so Dinge, also quasi Mikroprozessoren mit ein bisschen Peripherie, eine Eingabetastatur und irgendein paar Ziffern als Ausgabe und fertig.
Ja. Und dann gab es den Apple II und damit kam...
Vorher kam der PET 2001, kurz vorher.
Ja,
und der
da gab es den Tandy, TS80 und die kamen alle in der Zeit, hatten alle Microsoft Basic drin. Und 1979 kamen die Computer ins Büro rein und zwar dank einer Erfindung einer Software, VisiCalc. In den USA war das Reporting-Wesen sehr, sehr stark. Es mussten immer diese riesen Formulare ausgefüllt werden. Und plötzlich ging es elektronisch. Und damit war der Durchbruch geschafft, dass der Personal Computer wirklich reinkam. Da war von den IBM-PCs noch überhaupt keine Rede. Das waren die Apple II, die damals sehr erfolgreich waren. Ja.
Denn auf IBM kam damals ein Multiplan von Microsoft.
Ja.
Das war ein Schrott. Der hat gerechnet. Da war ich zu Fuß schneller.
Aber ich glaube, die Apple-Welt damals am Anfang waren noch gar nicht so ausgerichtet auf die, da waren sehr viele Hobbyisten.
Das waren Hobbyisten,
Da waren auch gar nicht so in Geschäftsbereichen drin.
Nein, das waren die, es gab ja auch gar keine Programme dafür. Und welche
die konnten wir ja selbst schreiben.
Ja, klar, natürlich. Die ganzen Kaufleute und die einen kleinen Laden hatten, die konnten selbst programmieren, ihre ganze kaufmännische Abwicklung.
Und damals war das oft so, wer so ein Ding hatte, der konnte auch programmieren.
Der wusste noch nicht mal, wie Basic geschrieben wird.
Und jetzt kommen wir an die Zeit, an die sich jeder erinnert. 1981 kam der IBM PC auf den Markt. Und damit
kam... Am 14. September, wenn ich mich recht entsinne, ja.
Und eine Geschichte finde ich da besonders schön bei, das ist diese Betriebssystemgeschichte. Es gab ja das IBM-DOS oder PC-DOS. IBM wollte damals das bekannte Digital Research Betriebssystem haben, ist aber mit den Digital Research Leuten, also PCM, nicht übereinander, nicht übereinander gekommen. Und Gates war mit denen sowieso am Verhandeln wegen Basic. Und da kamen die zu ihm und hat gesagt, ja okay, ich habe ein Betriebssystem für euch.
Das.
Und hat denen das verkauft. Hatte selber nichts, hat dann von Seattle Software sich den Source Code eines RAW-Betriebssystems, eines Grundlagenbetriebssystems gekauft. Das hieß damals bei dem QDOS, Quick and Dirty Operating System. Mhm. Ich meine, das sah ja die ganze Zeit immer so aus.
$50,000, glaube ich.
Für $50,000. Ja. Gut, der hat den hinterher nochmal 1 Million hinterher bezahlt, weil die den verklagt haben unter Vorspielung falscher Tatsachen. Aber so haben Paul Allen und Bill Gates ihr Geschäft gegründet. Und ihren großen Erfolg begründet.
Es wäre so schön gewesen, wenn damals TPM das Rennen gemacht hätte, dann hätten wir MPM, dann hätten wir schon ganz frühzeitig ein Multitasking-Betriebssystem. Aber naja, die Welt ist anders gelaufen.
Ich kann mich nur noch erinnern, bei CPM war das Kopieren anders. Das Kopieren war PIP statt Copy. Aber Quelle, Ziel war verschieden.
Also PIP, der Name PIP kam übrigens aus der Deckwelt, Digital Equipment. Die hatten PIP als im RT11 als Kopierprogramm drin. Mhm. Gut, was dann kommt, das wissen die meisten. Es kam dann die, vielleicht 74 gab es noch was, am Xerox Park. Wir sprachen schon ein paar Mal davon, wurde der Altos entwickelt. Das war der erste Rechner mit Icon-Steuerung, mit grafischer Nutzeroberfläche, mit Maus, mit allem. Und den hat angeblich Steve Jobs gesehen und hat dann gesagt, okay, sowas brauchen wir auch. Und hat dann die Lisa und das Konkurrenzprodukt Macintosh starten lassen innerhalb von Apple.
Wobei Macintosh die Lisa war kein Konkurrenzprodukt.
Ja, das die Lisa kam.
Die Lisa hat 30.000 Mark gekostet.
Hattest du das war, Lisa?
Ja. Und,
übrigens im Nixdorf-Museum steht einer.
Und man musste eine Lisa haben, um für den Apple
entwickeln
für
zu
den Macintosh-Programm zu entwickeln. Ja. Anders hat man die ganze Software nicht bekommen von Microsoft, von Apple.
Ist ja heute beim iPad noch, beim iPhone noch genauso so ungefähr. Ne?
Ja.
Junge.
Ja, wir haben jetzt lange über die Geschichte des Computers entwickelt und.
Sind wir fertig?
Nein, das ist eine Geschichte, die geht weiter, aber wenn man überlegt, ist in den letzten Jahren nicht so viel passiert. Wir machen jetzt einfach nur höher, weiter, schneller, schöner.
Ja, bunter.
Und bunter und an grundlegenden Sachen, über die wir gesprochen haben, ist an sich in den Jahren gar nicht mehr so viel passiert.
Die Dinge, die haben einfach mehr Transistorfunktionen, die sind schneller, die haben mehr Speicher und
sind praktischer
und billiger.
Billiger.
Für die Leistung, die sie bringen heute, also wenn man bedenkt, was die ersten Rechner gekostet haben mit 30.000, die 30 Tonnen und was heute so ein kleiner Rechner kostet. Also
genauso Festplatten. Ne? Die ersten, die haben ja auch 5 Tonnen gewogen. Und mittlerweile steckt man die auf CF2 oder so.
Ja.
Es hat sich wahnsinnig viel getan, wahnsinnig viel entwickelt, aber die Entwicklung selbst, die kreative Entwicklung, diese Phase, die ist seit 20 Jahren meiner Meinung nach stehen geblieben.
Und da fehlt es.
Die Algorithmen. Ja, nicht nur, auch von der Hardware her. Einfach da, dass es da weitergeht. Da gibt es doch nichts Neues. Ja. Gut, Festspeicher, Fläche und so, das ist noch was Neues. Ja. Aber sonst, es wird doch einfach nur mehr und nicht schöner, intelligenter.
Auch ich finde es schon.
Vielleicht kommt mit dem Quantencomputer irgendwann mal was grundlegend Neues. So,
mir fällt jetzt ein, dass wir eine Sendung gemacht haben, wo der Computer überhaupt keine Rolle spielt an diesem Tag. Heute, am Rosenmontag. Es werden wenig Computer bei dem Zug dabei sein. Obwohl vielleicht im Vorfeld.
Die ganzen Autos und die ganzen...
Naja, aber trotzdem... Die
50 Prozessoren.
Der Prinz steht nicht auf dem Wagen oben und tippt auf einem Computer herum. Da bin ich sicher.
Aber sein Adjutant hat,
der Bauer auch
sein Adjutant hat einen Rechner dabei, auf dem die Terminkalkulation ist.
Ganz genau.
Und die Jungfrau?
Und die Mobilfunkgeräte, die da sind, die haben mehr Computerleistung, als damals der erste Flug zum Mond insgesamt mit hatte. Also,
das
die Computer sind immer und überall und so weiter und so weiter.
Also, man darf uns einfach nicht reden lassen.
Hau nicht auf
und
den Tisch.
Und das war's dann mal wieder für heute. Wir heben
den Daumen.
Den Daumen.
Nach oben.
Und sagen heute einmal Lau.
Hello, Alaf.
Alaf, sagen wir.
Waldvoll, pass auf,
bis wir uns sagen.
Ja.
Müssen wir oder? Zicke-Zacke,
hoi.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt, Köln 2010.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist feiert in Hannover in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema Tatort Web. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.